Hallo und herzlich willkommen zum Strong Rebels Podcast. Mein Name ist Anne, ich bin Gesundheits- und Fitnesscoach.
Und mein Name ist Sarina und ich bin Ernährungs- und Lifestyle-Coach.
In unserem Podcast dreht sich alles darum, wie ihr ein möglichst unabhängiges, eigenverantwortliches und gesundes Leben führt. Dabei beleuchten wir auf unterhaltsame und undogmatische Art verschiedene Themen wie Sport, Ernährung, Biohacking, Mindset und alles, was zu einem gesunden Lifestyle dazugehört.
Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung. Habt ihr euch schon einmal mit dem Thema Vitalpilzen beschäftigt? Bereits seit über 5000 Jahren werden Vitalpilze in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet und mittlerweile gibt es bereits über 7000 Studien zur Wirkung von Vitalpilzen. Vitalpilze haben ein enormes gesundheitliches Potenzial. So können sie sich beispielsweise positiv auf unsere Darmgesundheit auswirken oder unsere Hormone ins Gleichgewicht bringen. Die Firma Smains hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Traditionen mit moderner Wissenschaft zu verknüpfen und stellt mit einem besonderen Extraktionsverfahren hochwertige Pilzextrakte mit Pilzen aus biologischer und kontrollierter Zucht aus Europa her. Unser Favorit ist das Produkt Immune, da es dank der enthaltenen Pilze dein Immunsystem ausbalanciert und sich positiv auf deine Darmgesundheit auswirken kann. Auch Allergiepatienten kann Immune helfen, Allergiesymptome wie Heuschnupfen zu reduzieren. Mit unserem Code STRONGREBELS spart ihr auf eure Bestellung bei Smains 5%. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser wundervollen Strong Rebels Podcast Folge mit
Sarina
und meiner Wenigkeit, der Anne. Und heute geht es um
Money.
Give the money. Wir sprechen über das Investieren, wie ihr vielleicht irgendwann zu finanzieller Freiheit gelangen könnt. Geben euch so ein paar Infos, was ihr machen könnt im Rahmen eurer Möglichkeiten, was wir vielleicht auch machen momentan, um so ein bisschen unabhängiger zu sein von allem. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Warum sollte man eigentlich Geld sparen oder anlegen? Sarina?
Ja, also für mich persönlich wäre die Antwort, oder ich fange mal kurz anders an mit einer kleinen Anekdote. Mein Freund, als ich den kennenlernte vor 10 Jahren, war total der Sparer. Und für den ist das super wichtig, dass er immer schon Geld gespart hat, weggelegt hat, investiert hat. Und ich war eher so, nee, sparen ist nichts für mich.
Echt?
Das habe ich dann, das rührt jetzt auch dann wiederum natürlich aus meiner Kindheit. Ich hatte immer von allem genug und es war immer da. Es war also für mich irgendwie, ich habe halt nie gelernt, mit Geld umzugehen und musste das wirklich später dann hart lernen. Und deshalb finde ich heutzutage, auch gerade jetzt nach dieser Krankheitsgeschichte und so, wie sich unsere Welt verändert, finde ich, warum sollte ich Geld sparen oder anlegen? Aus meiner Sicht, um finanzielle Freiheit zu erlangen, um nicht mehr maximal abhängig von Leuten zu sein, sondern unabhängig zu werden. Und sind wir mal ganz ehrlich, es wird ja immer gesagt, ja, man ist ja auch nicht glücklicher, wenn man viel Geld hat. Nein, aber ein beruhigteres Leben hat man schon. Und aus meiner Sicht eine leichtere Basis und bessere Grundbausteine, um sich darauf dann auch alles andere für Glück aufzubauen. Oder wie sehen Sie das?
Wie sagt man immer so schön, Geld ist nicht alles, aber im Taxi weint es sich schöner als im Bus.
Ja, das ist auch ein guter Spruch.
ich sehe das genauso und man hat einfach eine Grundberuhigtheit irgendwo, wenn wirklich mal was passiert, war ja jetzt bei uns auch der Fall, auch wenn es dann halt manchmal heißt, dass wirklich dann Erspartes dann wieder bisschen dezimiert, bisschen zu fast weg ist, aber es sind einfach Situationen im Leben, wo du einfach trotzdem dann in dem Moment dankbar bist, dass du ein bisschen was zurückgelegt hast, weil du sonst so... Ich meine, ich möchte jetzt nicht genau über das reden, aber das ist, es hätte mir das Herz zerbrochen, wenn ich das Geld nicht gehabt hätte oder wir das Geld nicht gehabt hätten in dieser Situation. Und von daher ist das einfach ein Stück weit, ja, Freiheit, beruhigteres Leben, Sicherheitsgefühl, Unbeschwertheit. Und es heißt ja nicht, dass du dir dann ganz viel leisten musst, ganz viel kaufen musst, denn das ist immer so schön, Leute sagen immer, die Reichen werden so oft so geizig. Habt ihr euch mal gefragt, warum Menschen so sind? Also warum die Menschen, die viel haben, auch oft aufs Geld achten? Haben kommt von halten und das passt halt super gut, ne? Weil wenn du halt permanent das Geld ausgibst, was du eigentlich nicht hast, es sei denn, du hast halt reich geerbt oder ne, bist wirklich in so einer Dynastie irgendwie dann, über Jahrhunderte hinweg wurde das Geld vererbt, Land vererbt, das ist ja was anderes. Aber so als in Anführungszeichen Normalsterblicher mit einem Anführungszeichen normalen Job, normalen Ausgaben,
musst du ein bisschen geizig sein, damit du dir irgendwann eine finanzielle Freiheit oder ein finanzielles Polster überhaupt ansparen kannst. Und darum möchte ich auch direkt zu euch sagen, lernt geiziger zu sein. Und auch da wieder der Punkt, scheißt auf die Meinung anderer. Wenn ihr für irgendwas kein Geld ausgeben möchtet und auch wenn dann die Tante, die Schwester oder keine Ahnung was sagt, du kannst es dir nicht leisten oder du hast doch Geld, ja, fuck you, sorry, hupsi, 18 plus, aber dann, wenn sie das machen möchte, kann sie es ja machen, aber wenn ihr halt in dem Moment sagt, okay, mir ist es wichtiger, das Geld zur Seite zu legen, ich möchte jetzt nicht das Bier trinken gehen, ich möchte jetzt nicht das machen, dann steht da für euch ein und versucht, dass es euch egaler wird, was andere von euch denken, wenn ihr nicht die neuesten Klamotten tragt, wenn ihr, was auch immer, nicht das neueste Auto fahrt. Genau, das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil viele, glaube ich, noch sehr gefangen sind, diesen Gedankengängen, ne? Was denken andere von mir, wenn ich das kleine Auto fahre, das alte Auto fahre, das kleine Haus kaufe, kein Haus kaufe? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Sarina, Familie, Umfeld und so, ist das da. Kennst du diese Gedanken? Also dieses von dir vielleicht auch? Was sollen die anderen denken?
Also auf jeden Fall bin ich maximal so aufgewachsen, dadurch, dass in einer Familie auch viele Leute selbstständig waren. Und ja, also ich bin schon so geprägt worden. Ne? Es ist geil, viel Geld zu haben, ein großes Auto zu haben oder ein teures Auto, eine bekannte Marke zu haben. Und ich glaube, dass innerhalb der Familie schon so klassische Werte von die Errungenschaft, dass man auf jeden Fall ein Einfamilienhaus hat, was man kauft, dass man Dinge hat. Also das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass ich lange Zeit bestimmt auch sehr materiell eingestellt war, weil man wird ja nun mal irgendwie so geprägt, ne? Ich glaube, heute haben sich meine Prioritäten einfach verschoben. Also für mich, es ist immer noch so, dass ich es schon maximal wichtig finde, eine gewisse Summe an Geld zu haben, weil ich einfach dafür sorgen möchte, dass ich mir alles, was ich an Gesundheit möchte, kaufen kann, dass ich nicht so sehr darüber nachdenken muss, wenn ich zum Beispiel mal essen gehen möchte oder so, weil das für mich aber auch Lebensqualität ist. Und dabei geht es nicht darum, ob die anderen wissen, dass ich das kann, aber mir ist es einfach für mich wichtig. Also ja, ich kenne das und kriege das auch im Umfeld mit, aber mir ist es schon lange egal. Also wenn du sehen würdest, also du weißt ja, wie ich auch rumlaufe, ich habe jetzt auch nicht mega viele Klamotten oder teure Sachen.
Wenn ihr uns wieder sehen würdet hier, ne?
Ja, ich sitze noch in meinen Sportklamotten und habe schon wieder nicht geduscht. Das scheint irgendwie zum Ritual dienstags zu werden. Schande über mein Haupt. Keine Sorge, ich gehe dann meistens hier nachduschen. Ja, also nein. Und wie ist das in deinem Umfeld?
Also in meiner Familie, also jetzt bei meinen Eltern oder so, denen ist es eigentlich egal. Also auch wenn wir 100 Mal umgezogen sind, Haus wieder verkauft haben, eine kleine Wohnung war, scheißegal, Hauptsache Anne ist glücklich. Ich meine, klar, meine Eltern achten auf ihr Äußeres und so und gehen auch gerne essen, aber es war nie so dieses, ja, die anderen, ne? Ich glaube, darum bin ich auch so, wie ich bin, weil es einfach so dieses, ja, ist mir doch egal. Dann sollen die anderen denken. Klar, es ist man nie zu 100% frei davon, ne? Je nachdem, in welcher Situation. Aber gerade so was Thema materialistische Dinge, also keine Ahnung, Statussymbole, Auto. Ich fahre seit 2016 einen kleinen Twingo, der 8.000 Euro gekostet hat. Also ich glaube, das ist nichts, womit ich mich jetzt schmücken kann. Wir wohnen in einer relativ kleinen Wohnung, ist zwar schön, aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, wow, guckt mal, Leute, was wir uns hier leisten können. Und mir ist es einfach wichtig, dass man eher so diese Freiheit hat, dann mal am Wochenende wegzufahren oder so. Bei der Familie von meinem Mann teils. Also einerseits ist es denen total egal, aber dann einen anderen Teil wieder merkst du halt, ne, schnell neues Auto ist wichtig und halt so wirklich so dieses, was ich auch im Umfeld dann mitbekomme, gerade bei ihm jetzt, weil ich habe jetzt nicht so viele verheiratete Freundinnen oder so. Gut, ja gut, ein Pärchen, aber das ist anders. Die sind so wie wir, die geben da nicht so viel drauf. Aber so dieses, ne, Haus, Kind, Vorgarten schick, Auto neu, neuestes Leasing-Auto, noch ein neues Leasing-Auto, Leasing-Rate läuft gerade aus, ich kaufe schon mal das Neue, das andere ist noch nicht weg. Also total, wo ich mir denke, warum? Oder dann auch dann, ah nee, das Leasing-Auto ist jetzt doch doof, dann gebe ich es jetzt zurück, jetzt hole ich mir ein anderes, why? Also ganz komisch. Und ich denke manchmal so, wie kann man überhaupt so viel Zeit haben, sich damit so zu beschäftigen? Was ist ein fucking Auto? Weiß ich nicht. Also ich bekomme es sowohl als auch mit.
Aber ich für mich weiß halt, dass es mich eh nicht interessiert. Manchmal ist es aber leider so, dass man je nachdem, wo man sich mit welchen Leuten man sich umgibt oder so, man sich schon natürlich vergleicht, ne? Warum bin ich mit so und so vielen Jahren noch nicht so weit wie die? Warum habe ich noch nicht so viel erreicht? Warum bin ich noch nicht finanziell frei? Der oder die kann das ja schon sich leisten. Das sind schon Sachen, wo ich auch manchmal noch mit zu knabbern habe. Weiß aber, dass ich halt meinen Weg so gehen musste, wie ich ihn bis jetzt gegangen bin. Und auch die letzten Jahre nicht so einfach waren. Ich aber für andere Dinge im Leben dafür dankbar bin und die nicht hätte, wenn das vielleicht anders verlaufen wäre. So, das dazu. Aber es ist sehr durchwachsen, also in meinem Umfeld. Ich kann jetzt nicht sagen, ich glaube, man sucht sich das Umfeld ja auch so aus, ne? Es, mit den Leuten hat man ja eh nichts zu tun, lange.
Ja.
Die dann ganz anders
sind. Wobei ich sagen muss, selber, dass...
Weil
Also ich glaube, das mit dem Vergleichen, was du meintest, hat man vielleicht immer ein bisschen, also ich habe schon bedingt durch mein Elternhaus, sag ich mal, immer auch mit Leuten zu tun gehabt, die sehr, sehr gut finanziell dastehen. Und wir haben auch ein paar, ja, Bekannte, würde ich es jetzt mal nennen, die wirklich auch zu den Top-Verdienern dieses Landes gehören. Und ich muss sagen, ja klar, denkt man sich manchmal so, oh geil, was die so erleben. Aber was mir auffällt, ist, da stimmt es halt manchmal, ne, dass Geld nicht alles ist. Also es ist eine unheimliche Beruhigung und du kannst damit viel machen. Aber ich glaube, es hängt auch immer viel davon ab, wer hat das Geld, wie bist du vorher geprägt worden, bevor du das hattest. Und ich finde, Leute, die immer noch sehr an diesem Materiellen festhängen, ne, die sind, ja, ich glaube, die haben auch manchmal noch nicht selbst zu sich gefunden. Ne? Ich glaube, das ist ganz normal, dass man sich lange vielleicht damit ablenkt, aber... Ja, das ist wahrscheinlich bei dir ja auch so. Ich würde heute halt auch mit Geld was ganz anderes machen, als ich das noch vor 10 Jahren mir überlegt habe, was ich machen würde, ne?
Also ich weiß, wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte, das erste, was ich machen würde, wäre auswandern, an den schönsten Ort, den ich mir vorstellen kann, ein riesengroßes Grundstück kaufen und da mein Leben leben mit meinem Mann. Und alles machen, was ich machen will. Eine Sauna dahinstellen. Ein Ort der Begegnungen aufbauen, Strong Rebels Community. Wir könnten so ein Camp machen.
Ja.
Dann
so wie Tiki Waka oder Kiki Waka oder so.
Kenne ich nicht. Was ist das?
Ja, das ist eine Serie gewesen von den Kindern früher. Sorry.
Ach so.
Aber es ist auch so ein Camp halt gewesen in den USA.
Ja, aber das wäre geil, weißt du, dann können die Menschen da hinkommen, dann gibt's dann da Infrarotsauna und Eisbahn und Meditationen und Waldwanderungen oder was auch immer. Das wäre geil. Das ist eh mal so eine Frage, die man sich generell stellen könnte. Was würdet ihr machen, wenn es egal wäre, wie teuer irgendwas ist? Und wenn man da wirklich eine Antwort drauf hätte, ich glaube, dann hast du dich selbst gefunden. Wenn du dann antwortest, ich kaufe mir eine Designertasche, ich glaube, es ist doof. Ich glaube, dann hast du das noch nicht verstanden.
Ja. Also, oder wahrscheinlich hat jeder andere Werte, aber ja, wäre ich jetzt auch nicht für. Aber dann mal eine interessante Frage, auf welche Art oder wie können wir Geld sparen und wo ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Geld sparen, Geld behalten, passiv Geld haben, also es ist ja klassisch hat man sich, glaube ich, früher mal vorgestellt, ich bringe mein Geld hier aufs Sparbuch bei der Sparkasse.
Genau. Und das wäre was, Sparbuch oder Tagesgeldkonto würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr Notgroschen halt anspart, wo ihr schnell dran gehen müsst. Also Waschmaschine geht kaputt, Hund wird krank, du wirst krank, keine Ahnung, was wird krank.
Du wirst Sofa arbeitslos. Kaputt.
Du wirst arbeitslos. Was weiß ich nicht was. Es kann ja immer was passieren. Ein neuer Umzug steht an, weil ihr aus der alten Wohnung raus müsst. Ihr müsst jetzt eine neue Küche kaufen. Keine Ahnung. Sachen, die man nicht normal auf dem Konto auf einmal hat. Ne? So ein Notgroschen. Der ist halt je nachdem, wie euer Lifestyle ist, höher oder niedriger. Ich glaube, man sagt 3 bis 6 oder 3 bis 9 Monatsgehälter. Also 3 bis 6.
Ja, genau. Je nachdem, glaube ich, wie groß dein Sicherheitsbedürfnis ist.
Genau, also wenn du halt sagst, okay, ich komme auch klar, wenn ich mir nur 2 Monatsgelder zurücklege, weil ich auf einmal meine Kosten so runterschrauben könnte, ja, dann reicht's für dich halt auch, ne? Wenn du jetzt auf einmal arbeitslos wirst oder so, oder kein Geld mehr bekommen würdest, was auch immer. ist halt immer die Frage, was hängt da noch hinten dran? Mit Kindern würde ich zum Beispiel sagen, sollte der Puffer höher sein. Wenn du ein Haus hast, das du unterhalten musst, was du gekauft hast. Das ist auch nochmal was anderes, wenn du in einer Pups-Mietwohnung wohnst, wo du einfach von jetzt auf gleich deine Zelte abbrechen könntest und zur Not zu deinen Eltern zurückziehen könntest. Keine finanziellen Belastungen hast. Es ist immer was anderes. Aber das auf jeden Fall nicht für dich arbeiten lassen, sondern einfach auf dem Tagesgeldkonto oder unter dem Kopfkissen oder was auch immer auf dem Sparbuch halten. Einfach, dass du da schnell dran kommst. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man halt investiert. Es gibt die Möglichkeit, dass du Geld für dich arbeiten lässt, zum Beispiel halt mit Aktien oder ETFs. Aktien ist im Endeffekt, du kaufst dir einen Teil von einem Unternehmen, einen Mini-Teil, ne, bist dann halt sozusagen Mitunternehmer oder Mitanteilseigner von einem Unternehmen, Apple, weiß ich nicht was. Ne, da kann man sich halt Aktien kaufen, die sind unterschiedlich teuer und da muss man einfach gucken, wo man halt hintersteht und was natürlich auch langfristig Chancen hat, Geld wieder auszuspucken. Es kann dann entweder sein, dass ihr dann Dividenden auch ausgezahlt bekommt, das heißt, dann kriegt ihr mal ein paar Cent, ein paar Euros, ein paar hundert Euros, je nachdem, wie viel ihr investiert habt in dem Unternehmen, die dann ausgeschüttet werden oder ihr lasst es halt für euch arbeiten und irgendwann verkauft ihr die Aktie wieder, wenn ihr sagt, so, ich habe genug und dann nehmt ihr das Geld so viel, wie die Aktie dann wert ist. Wenn ihr natürlich im Wert gesunken ist, scheiße. Und ETFs ist im Endeffekt, kann ich jetzt nämlich gerade auch noch direkt zusammenhängend erklären, ihr kauft quasi eine Abbildung von einem ganzen Markt. Also ich versuche das jetzt ganz einfach zu erklären für die Leute, die halt gar keine Ahnung haben. Ihr habt dann ganz viele Mini-Teile von Aktien, also nicht mal eine ganze Aktie, sondern es kann auch sein, dass ihr ein Drittel Aktie oder sowas habt von irgendeinem Unternehmen, zum Beispiel von Netflix, Apple oder was auch immer. Und den kauft ihr dann halt als Blumenstrauß, dieses ETF, und investiert sozusagen in einen ganzen Markt. Da gibt es ganz viele unterschiedliche ETFs, die so zusammengebastelt werden. Einer der bekanntesten MSCI World oder, wie heißt der andere nochmal? Der ist auch ganz bekannt. Kommst du drauf?
Ja, also ich habe auch noch Emergency Market. Also das ist das Gegenteil, Schwellenländer.
Genau, den gibt's anderen. Auch noch. Ich komme jetzt auf den anderen nicht.
Ich merke mir die auch ehrlicherweise nicht.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es gibt halt so Schwerpunkt Tech-Unternehmen. Ne? Also ganz viel. Ihr könnt gucken, was euch da zusagt. Und dann gibt es da auch wieder Unterschiede, aber es würde jetzt wirklich zu weit führen. Aber das ist, finde ich, gerade so für Anfänger eine gute Möglichkeit, überhaupt an das Thema reinzukommen, dass ihr einfach sagt, okay, ich mache mir jetzt einen Sparplan für den ETF, das mir gefällt, wo ich sage, okay, da stehe ich hinter, hat gute Chancen, langfristig ein bisschen was abzuwerfen. Generell kann man sagen, dass in Aktien und ETFs zu investieren hat meistens mehr Zinsen, also mehr Gewinnchancen, als wenn ihr ein Sparbuch habt. Da gibt es ja meistens eher Minuszinsen drauf mittlerweile.
Ja, und wegen dem Zinseszinseffekt, ne?
Genau, das ist ja quasi mit, dass du im Endeffekt halt pro Jahr immer mehr und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass aus so wenig Geld nach 20, 30, 40 Jahren auf immer so viel wird. Da gibt es auch ganz viele Rechner. Guck mal nach ETF-Rechner oder irgendwie sowas. Da könnt ihr dann mal gucken, wie viel, das ist immer so, ich glaube 5-8%, je nachdem, welchen Markt ihr da investiert, könnt ihr da mit rechnen, dass ihr dann da mit Gewinn rauskommt. Aber da muss man natürlich, wie gesagt, langen Atem haben. Das ist nicht so, dass ihr nach 3 Jahren dann denkt, ja, ich bin jetzt finanziell frei. Und ihr müsst vor allen Dingen auch aushalten können. Das hatten viele nicht in der Vergangenheit, dieses Aktien, ETFs, oh nein, es sinkt, oh nein, ich verkaufe jetzt. Und im Endeffekt ist dann der Wert der Aktie danach noch mehr gestiegen und ihr hättet für das, was mein Vater hat, glaube ich, eine Amazon-Aktie mal gekauft, ne? Der hat die verkauft. Der hätte jetzt so viel Geld, das kannst du dir nicht vorstellen. Du kannst nur weinen, wenn du was siehst, weil das jetzt hätte ich so scheiße, ey. Aber das hat auch, ne? Der hat auch gedacht, ah nein, sinkt wieder, oh, verkaufen. Von daher, alles, was ihr investiert, lasst es Spielgeld sein. Das ist Geld, worauf ihr eigentlich verzichten könnt, mit denen ihr euch sonst noch eine Pizza gekauft hättet, noch ein Oberteil gekauft hättet. Das ist nichts, wo ihr jetzt spart und eure Kinder kein Essen mehr bekommen, ihr euch keine Kleidung mehr kaufen könnt und die Waschmaschine nicht mehr funktioniert und ihr keine neue kaufen, die jetzt auf dem Waschbrett waschen müsst. Also das ist in Anführungszeichen Spielgeld, Geld, was übrig ist. Aber nicht am Ende des Monats, das kann ich euch auch sagen. Macht euch vorher, setzt euch einen Betrag von mir aus 25, 50, 150, was auch immer Euros, wo ihr sagt, ich komme trotzdem klar. Anfang des Monats, Sparplan direkt einrichten, zack, Geld ist weg, ihr denkt gar nicht mehr dran. Möchtest du weitermachen?
Ja, dann könntet ihr noch in Werte investieren, also zum Beispiel in Wirtschaftsgüter wie Designertaschen, Oldtimer, Sneaker, Rolex-Uhren. Da sollte man sich immer in die Expertise quasi auch irgendwie erschaffen, indem man sich einarbeitet in das Thema. Also ich würde jetzt nicht blind losgehen, aber es gibt Leute, die sich da sehr gut auskennen. Gehöre ich jetzt nicht zu. Fernbeteiligung, wenn ihr, es kommt ja auch immer aufs Budget drauf an, ne? Wie groß ist das Budget? Könnt ihr in Startups investieren? Könnt Gold und Silber euch anlegen, auch zu Hause haben? Oder in Immobilien, das haben wir zum Beispiel gemacht, sowohl in Festimmobilien als auch in Ferienwohnungen. Dazu möchte ich nur sagen, das klingt auch immer sehr, sehr nett. Damit sind aber im Gegensatz zu Aktien auch sehr, sehr viel Verantwortung und sehr viele Verbindlichkeiten. Die kann man halt nicht mal eben verkaufen. Du hast einen Zins, eine Zinsbindung über mehrere Jahre. Wenn die ausläuft, ist meistens noch nicht abbezahlt. Du musst zumindest heute relativ hoch Eigenkapital der Bank als Sicherheit mitbringen. Du musst eine Bonität haben, du musst eine Bank finden, die das mit dir finanziert, aushandeln, ob du zum Beispiel Sondertilgen kannst. Also selbst wenn du jetzt so einen Kredit laufen hast und übermorgen hast du 100.000, kannst du den halt nicht einfach abbezahlen, ne? Dann gibt es Strafzinsen, Strafgeld, dann muss man gucken, wie hoch sind die Mieteinnahmen, man muss investieren, man hat Hausgeld, was bei einem selber ist, Kosten, die sind umlegbar, nicht umlegbar, man muss sich mit Hausverwaltung auseinandersetzen, wenn es Eigentumswohnungen sind. Mhm. Ja, also du hast das, du kannst natürlich für die Rente vorsorgen, es geht, glaube ich, relativ häufig noch auf zu null, dass du das so mitfinanzierst bekommst, aber die Stelle zum Lachen, an der du jetzt bis auf, dass es dir später gehört und jemand anders es für dich abgezahlt hat. Selbst bei Ferienwohnungen, die fehlt zum Teil aufgrund dessen, wie unser Staat die Besteuerung macht, dass wir immer wieder neu verdientes Geld, was wir schon mal versteuert haben etc., immer wieder versteuern. Also so mal als Beispiel, so eine Ferienwohnung hat, wenn du sie finanzierst und dann laufen lässt, um und bei mindestens so um die 1.000 Euro, die du an festen Kosten hast. Da musst du halt erstmal Einnahmen generieren und du hast ja auch laufende Kosten, Reparaturen. Ich finde das auf einer Seite gut, weil Immobilien braucht man immer. Auf der anderen Seite, du kannst sie halt nicht mitnehmen. Also bricht hier jetzt zum Beispiel ein Krieg aus oder irgendwelche größeren Probleme, dann merkt man jetzt mit Zinssteigerung, Inflation, dass wir Dinge an Wert verlieren. Also ich würde sagen, dass für einen Einsteiger auf jeden Fall vielleicht der Aktienmarkt eher was ist. Und
ja,
für Immobilien musst du auch halt ja ein Risiko abschätzen. Und du darfst nicht vergessen, zu dem Kauf musst du halt monatlich immer Geld zurücklegen, zusätzlich. Weil du musst ja jederzeit als Vermieter reagieren können. Ich hatte letztes Jahr bei einer meiner Wohnungen, das von jetzt auf gleich beschlossen wurde, Sonderzahlung, weil Dach wird irgendwie neu gemacht. Dann bist du halt gezwungen, mal eben die Summe, die festgelegt wird. Also das können 2.000 sein, das können 5 sein, es können auch mal 10.000 Euro sein, zu bezahlen, nachzufinanzieren. Also es ist immer noch eine gute Alternative zur Rente auf jeden Fall, aber bedarf schon aus meiner Sicht ein bisschen beschäftigen mit der Materie. Bisschen mehr als, ich weiß nicht, wie du das siehst, bei Aktien, finde ich, kann man auch ein, zwei Bücher vielleicht lesen, ein paar Podcasts hören und einfach starten, wie du sagst, mit Spielgeld. Beim Immobilienkauf geht es selten um Spielgeld und da machst du dich halt auch bei so einer Bank nackig und dann bist du halt auch verpflichtet, ja, ne? Wenn du dann deinen Job verlierst, irgendwas ist, du willst auf einmal umziehen, da darf man sich ein bisschen einarbeiten. Da würde ich zum Beispiel immer zu irgendwie einem Coach raten oder jemand, der dich gut berät, und ich würde da vielleicht nicht den Bankberater nehmen.
Nee, weil der natürlich auch im Endeffekt ja seine eigenen Vorteile vor allen Dingen sieht. Ihr könnt natürlich halt einen unabhängigen Berater nehmen, der nicht Empfehlungen quasi, also Verträge mit Banken wiederum hat, sondern Honorarberater, der euch da vielleicht dann, was die Investition angeht, an sich beraten kann. Also generell, ob ihr jetzt eine Immobilie für euch kauft oder halt für eine Investition. Und genau, dann generell auch mal drüber nachdenken, braucht ihr wirklich das Haus, das Eigenheim oder reicht euch auch eine Mietwohnung? Wollt ihr zwingend kaufen, weil die Gesellschaft es euch so vorgibt, oder wollt ihr das, weil ihr es wollt? Weil wir müssen wirklich aussprechen, wie gesagt, mein Mann und ich hatten ein Haus, wir haben es wieder abgestoßen, weil wir nicht zu 100% glücklich waren und im Endeffekt nur noch für dieses Haus gelebt haben. Das hat uns aufgefressen. Und es war nicht, dass wir jetzt gesagt haben, wow, hier möchten wir alt werden. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, ganz ehrlich, tschüss. Es ist ein Lifestyle-Investition und du machst dadurch also im Nachhinein.
Und es ist ja auch eine Verbindlichkeit, keine Kapitalanlage. Ja, Wohnung zu vermieten, genau. Das verkennen viele. Wohnung zum Vermieten, Häuser zum Vermieten, Kapitalanlage, irgendwann Gewinn, du hast was davon. Eigenheim, ja. Ich wohne drin, sowohl Wohnung als auch Haus. Verbindlichkeit, ich habe, ne? Also man kann auch, finde ich, ist auch manchmal ein schlauer Move. Du wohnst irgendwo zur Miete und kaufst was nur zum Vermieten, weil das ein ganz anderer Hintergrund ist, ne?
Man sagt doch mal, der Landlord wohnt zur Miete.
Ja, okay, du hast immer geile Sprüche, die kenne ich nicht.
Oder? das ist halt dieses, man sagt ja immer, oder man hat ja früher immer gesagt, ja, Eigenheim, super Investition in die Zukunft, denn dann hast du im Alter wenigstens noch dein Dach über dem Kopf. Haha. Wir sprechen über Teilenteignung oder Vollenteignung, wo wir mittlerweile schon fast angelangt sind. Thema Regierung etc. pp. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ihr könnt euch gar nicht mehr sicher sein, ob das Haus in 30 Jahren noch euer Haus ist. Weil vielleicht der Staat dann sagt, wir machen jetzt hier mal dies, das, Ananas, das ist jetzt von uns. So, das gab es in der Vergangenheit schon. Und ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, wo es steht, wie es steht. Aber ich meine, dass das auch in der ganzen Corona-Krise auch wieder aktuell wurde und da irgendwas geändert wurde, dass du im Endeffekt jetzt teilenteignet werden kannst, wenn es dem Staat schlecht geht oder vollenteignet werden kannst. Und das ist keine witzige Sache. Also Sicherheit gibt es da nicht. Und dann ist es halt auch so, wenn ihr das wirklich mal gegenrechnet, Mietshaus oder Mietswohnung versus gekauftes Haus oder Wohnung, es kann sein, dass es sich nullt und ihr eventuell sogar besser raus seid, wenn ihr eine Mietswohnung habt und gleichzeitig das Geld, was ihr sonst vielleicht investieren würdet, um Reparaturen am Haus langzeitig vorzunehmen, bla bla bla, was ihr gekauft habt, sonst macht es ja der Vermieter. Wenn ihr das schlau investiert in eine Mietswohnung, die ihr kauft und wieder vermietet oder ETFs, was auch immer, dass ihr dann im Nachhinein finanziell viel freier seid und dann könnt ihr vielleicht im Alter immer noch sagen, wir ziehen jetzt in die Mietwohnung, die wir dann die ganze Zeit vermietet haben oder in das Haus oder macht dann was ganz anderes mit dem Geld, was ihr habt, verkauft die Wohnung, was auch immer. Ich glaube, im Nachhinein ist das eventuell ein schlauerer Move, aber auch da, man muss auch natürlich für sich das wissen. Ich muss zum Beispiel sagen, in der Zeit, in der wir im Haus gewohnt haben, so ätzend das vieles war, es ist ein Stück Freiheit, was man hat. Das ist tief in einem drin. Keiner kann dir auf deinem verfickten Grundstück sagen, was du zu tun hast. Im Moment, klar. Natürlich kann die Polizei kommen, der Staat, was auch immer. Der Nachbar kann aber erstmal die Klappe halten. Du bist dein eigener Herr auf diesem Grundstück. Und das hast du natürlich bei einem Mietshaus oder Mietswohnung nicht. Genau. Ich bin abgeschweift. Es tut mir leid.
Ja, alles gut. Also, wir hatten jetzt welche Arten, dann welche Tools vielleicht, kann man sagen. Es gibt verschiedene Konten, Broker, Anbieter, Online-Banken, stationäre Banken, je nachdem, was ihr wollt. Da würde ich immer empfehlen, halt gut zu vergleichen, welche Kondition hat man, wo hat man vielleicht eine gute App, wo hat man den besten Nutzen draus. Also ich kann auf jeden Fall sagen, für Kreditvergaben, für Immobilienfinanzierung macht es meistens Sinn. Du hast eine Bank vor Ort, wo die Leute dich kennen. Also gerade wenn du vielleicht in Anführungsstrichen ein Problemfall bist oder nicht so einer, der eine krasse Bonität hat und so durchläuft, dann ist es immer besser, du kennst deine Bank vor Ort, wird meistens eher positiv entschieden, als wenn irgendwo online jemand sitzt, der dich noch nie gesehen hat. Ja, dann könntest du dir vielleicht auch so Budgetgruppen machen oder verschiedene Konten zum Sparen. Also ich habe das zum Beispiel, ein Konto, da spare ich die Sachen drauf, die in die Steuer gehen. Dann habe ich ein Konto, da kommen die Mieteinnahmen von meinen Mietern rein. Dann habe ich ein Konto, da spare ich für jetzt zum Beispiel den Heilpraktiker. Und so kannst du das unterteilen. Oder du kannst, wenn du ein Typ bist, ich hole das Geld bar ab, dir verschiedene Umschläge machen und sagen, das ist für diesen Monat, das gebe ich nur aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin leider, und das halte ich mittlerweile eigentlich für gar nicht positiv, total Typ EC-Karte. Also ich zahle eigentlich fast alles mit EC-Karte ab, so gut wie nie Bargeld. Und eigentlich ist das überhaupt nicht gut, weil das ist ja auch was gewollt ist quasi, dass wir immer weniger Bargeld haben und die Leute immer mehr über unser Geld verfügen können.
Du alter Aluhut, ey. Aber trotzdem möchte ich da kurz was zu sagen, denn das ist wirklich Fakt. Mein Vater letztens so, DM möchte die Barzahlung abschaffen. Ich werde demnächst erstmal mit Bargeld zu DM gehen, dann lasse ich meinen Einkauf stehen. Das ist halt wirklich so, das darf man sich wirklich vor Augen führen. Ich bin auch jemand, der leider viel zu oft mit EC-Karte zahlt, weil ich nicht so gerne Bargeld dabei habe, weil ich immer Angst, ich werde beklaut. Andererseits finde ich es total sexy, wenn Leute so ihr Portemonnaie aufmachen, da so 300-Euro-Scheine oder sowas drin sind. Ich bin so, Alter, läuft bei dir. Und das ist halt was, was uns zu denken geben sollte. Denn Stichwort gläserner Bürger. Wenn wir alles nur noch online machen, dann kann alles zu 100% kontrolliert werden. Und wenn wir alles nur noch online machen, kann auch ganz schnell jemand zumachen. Na, die war nicht lieb, die hat den Müll diese Woche nicht rausgebracht, die hat den Müll nicht getrennt. Wir sperren mal das Konto. Ist jetzt überspitzt gesagt vielleicht ein Witz, aber darauf läuft es eventuell hinaus, wenn wir nicht aufpassen. Sehr subtil, wie auch viele andere Dinge mal sehr subtil vonstatten gehen und wir uns im Endeffekt dann denken, ach, das ist doch alles normal. Aber ja, also da dürft ihr vielleicht immer so ein bisschen drüber nachdenken. Und wo es geht, auch immer mal wieder bar zahlen oder mal so ein bisschen Dinge machen, die... Nein, ich möchte jetzt nicht zu bösen Sachen aufrufen, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Einfach so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand Dinge tun und unabhängig vom Staat vielleicht auch ein bisschen handeln. Ich weiß nicht, ob das so klar ist, was ich meine. Aber ja, Bargeld ist natürlich auch schön, wenn es weg ist, ist weg. Wenn du die ganze Zeit mit Karte zahlst und keinen Überblick auf dein Konto hast, dann gibst du aus und denkst auf einmal, hä? So. Und ich habe zum Beispiel einen Haushaltsplan. Und weiß halt ungefähr mal, okay, so und so viel Geld wollen wir im Monat für das und das ausgeben. Und klar, es kann immer halt, wie gesagt, was Unvorhersehbares haben, aber weiß dann, okay, das und das können wir zurücklegen, das und das geben wir hierfür dafür aus, das sind unsere Fixkosten. Macht euch wirklich mal einen Überblick und dann werdet ihr auch oft sehen, dass manche Ausgaben wirklich sehr unnötig sind. Viele Abonnements vielleicht auch mal gekündigt werden sollten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade Männer da irgendwie so ein bisschen studerig sind. Also, ich weiß nicht, bei deiner wahrscheinlich nicht, Sarina. Das ist wahrscheinlich das Gegenteil. Aber bei mir, ich weiß noch, als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, der hatte dann irgendwelche, keine Ahnung, Abos. Und mir dann so, hä? Ich weiß nicht, ob der damals so 2 Fitnessstudio-Abos hatte oder sowas. Irgendwas. Und ich denke, du musst das doch kündigen, das ist doch bares Geld. 15 Euro im Monat, 20 Euro im Monat. Du schmeißt es einfach zum Fenster raus. Und dann haben wir auch immer wieder so ein paar Sachen dann gekündigt. Und es ist halt wirklich schlau, einfach mal zu gucken, okay, was gebe ich wofür aus? Was brauche ich? Muss ich immer alles kaufen? Auch Supplements, ne? Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Man ist irgendwann in so einem Wahn, wo man denkt, ich brauche jetzt alles, sonst werde ich nicht gesund. Es kann manchmal sein, dass ihr gar nicht so viel braucht. Also, dass ihr wirklich mal wieder auf die Basics guckt. Lieber dann einmal in ein Blutbild investiert, um zu sehen, okay, ich bin da eigentlich total gut versorgt mit, brauche ich eigentlich gar nicht die ganze Zeit nehmen. Und dann spart ihr euch vielleicht auch unter Umständen was, ne? Also, das ist auch nochmal etwas, das man nicht übersehen sollte. Ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf, was ich sagen wollte. Ja, das vielleicht so ein bisschen zum Thema, wie wir mit dem Geld umgehen sollten. Nee, wir können jetzt direkt nochmal auf die finanziellen Fallen vielleicht nochmal eingehen, oder?
Ja.
Ganz flott. Genau, weil das fällt mir jetzt auch gerade rein auf Raten kaufen, gerade so Klarna. Mittlerweile kannst du ja dein Billigregal von 29 Euro mit Raten zahlen für 3 Euro im Monat. Finde ich eine ganz gefährliche Bewegung, die da momentan stattfindet. Und ich glaube, die Jugend kann da mitunter ganz, ganz schnell in ganz viele große Schuldenfallen reingelangen. Und auch das ist ein Plan, der dahinter steckt. Ich sag's immer wieder, in 2030 wirst du nichts besitzen und glücklich sein. Weil wir uns dann alles nur noch ausgeliehen haben und immer noch auf Raten irgendwas abbezahlen, was uns immer noch nicht gehört, sondern ja eigentlich noch Eigentum vom Verkäufer ist. Von daher, bitte kauft nur das, was ihr euch wirklich leisten könnt und hört auch auf mit diesem, ja, mein Gehalt ist ja jetzt bald da, dann kann ich das schon mal kaufen, dann kann ich das nächsten Monat bezahlen, weil Klarna hat ja 30 Tage Zahlungsziel. Lasst das sein. Wenn ihr euch jetzt was nicht leisten könnt, gerade so Lifestyle-Sachen, dann kauft es euch auch nicht und wartet, bis das Geld wirklich da ist. Ihr könnt trotzdem dann halt nach 30 Tagen erst zahlen. Ich mache das immer, damit ich halt weiß, ich zahle die Ware erst, wenn die da ist, wenn ich das bestelle. Aber gebt kein Geld aus, was ihr nicht habt, gerade wenn es halt nichts Notwendiges ist. Wenn die Waschmaschine kaputt ist, ihr habt keine Rücklagen, klar, muss man finanzieren. Aber gerade T-Shirts, egal was, nicht. Lasst das sein. Das sind im Endeffekt auch Kredite, die ihr irgendwo aufnehmt. Ne?
Und es geht auch auf die Bonität lassen. Auf jeden Fall.
Also bei Klarna immer dieses, ich zahle auf Raten, sorgt dafür, dass wenn du dann irgendwann zum Beispiel eine Immobilie kaufen willst, die Bank sagt, Achtung, Achtung, sie haben so eine schlechte Bonität, das lassen wir lieber. Unter anderem würde ich auch dafür sorgen, dass man keinen Dispo-Kredit hat. Also ich habe bei der Bank Bescheid gesagt und ich kann mit meinem Konto gar nicht ins Minus gehen. Wie ist das bei dir?
Ich glaube, auf unserem gemeinsamen Konto können wir das bis zu einem bestimmten Rahmen. Ich glaube, auf meinem alleinigen Konto kann ich gar nicht ins Minus gehen, weil ich es auch einfach nicht brauche, weil ich mir da auch da denke, wenn es nicht da ist, ist es nicht da und dann, ja, habe ich halt Pech gehabt.
Ja, jetzt haben wir vielleicht noch, ich hatte mein Mikro gerade aus. Als kleine Anmerkung würde ich sagen, du solltest dir auch mal Gedanken machen um, ja, das ist so abgedroschen vom Begriff, aber ein gesundes Money-Mindset. Also, wie siehst du Geld? Wofür steht Geld für dich? Welche Glaubenssätze hängen da vielleicht dran? Sowas wie, reiche Leute sind schlechte Leute. Das limitiert dich dann auch dabei, dass du eine gute Basis dazu hast. Denn am Ende des Tages ist Geld ja eigentlich nur eine Währung, eine Energie, was wir austauschen und wie du das siehst und damit umgehst. Also wenn du dir immer, das ist wie mit Gesundheit, wenn du dir immer einredest, oh, ich habe nie Geld, oh, es ist immer weg, ja, dann ist das auch eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, das ist wirklich so. Und ne, es heißt jetzt nicht, dass er sagt, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich und morgen seid ihr reich. Aber wenn ihr mit einem positiven Gedanken einfach da auch angeht und denkt, ihr könnt finanziell sicher werden, ihr könnt das, ihr seid dazu in der Lage, dann habt ihr auch einfach einen ganz anderen Standpunkt und für euch einfach so diese Selbstsicherheit, ich kann das. So, und bestes Beispiel, wie gesagt, ich habe in Corona meinen Job damals verloren. Ich war dann halt, habe ganz normal Arbeitslosengeld bekommen und wir hatten im Endeffekt trotzdem finanziell danach ein besseres Polster als jemals zuvor, weil ich einfach mal mir Gedanken gemacht habe über, wie gehe ich mit Geld um, wie denken wir über Geld. Und da können wir jetzt gerade mal so ein bisschen zu den Tools kommen, zur Steigerung oder Vermehrung von Geld. Ist einmal, dass ihr eure Einnahmen erhöht, also Gehaltsverhandlungen, einen Nebenjob aufnehmen, Marktforschungsinstitute könnt ihr vielleicht euch anmelden, da kriegt ihr dann auch immer so ein bisschen Geld für so Umfragen. Ich finde es nicht ganz so rentabel, bei mir kam noch nie was wirklich bei rum, aber ich glaube, Sarina hat da ganz coole Erfahrungen gemacht. Ihr könnt Sachen bei eBay verkaufen, gerade so Möbel, die ihr nicht mehr braucht oder sowas, oder auf dem Flohmarkt. Also bei eBay muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nämlich damals im Haus mich dann, da hatte ich ja dann Zeit, weil ich dann keinen Job mehr hatte, ich habe so viele Sachen verscherbelt, da habe ich schon gut noch Geld mitgemacht. Na, also da müsst ihr auch nicht mal überlegen, also denken, dass ihr alles mal wegschmeißen müsst. Viele Leute kaufen, wenn es für 10 Euro ist, noch Sachen. So, und das ist bares Geld und da solltet ihr wirklich dankbar für sein, dass Leute dann noch Geld für geben, anstatt das dann alles zu verscherbeln oder auf den Müll zu werfen, weil auch da, Stichwort Nachhaltigkeit, man muss nicht immer alles direkt neu kaufen. Das denken sich auch viele, die bei eBay unterwegs sind, weil ich gucke auch manchmal erst da, bevor ich dann das neu kaufe. Die meisten Sachen gibt es nicht, die ich suche, aber ich probiere es wenigstens. Was würdest du noch sagen, was man, also weiteres Tool zur Steigerung von, beziehungsweise zur Vermehrung von Geld? Wenn wir im Endeffekt Einnahmen erhöhen, Ausgaben senken, ne? Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Macht euch mal auch bewusst, was braucht ihr wirklich? Braucht ihr die 10. Leggings von Lululemon? Braucht ihr das 15. Supplement von irgendeiner Firma, weil die irgendeine Influencerin gesagt hat, das ist jetzt das? Braucht ihr alle Proteinpulver, die ihr gerade in der Werbung, wie ihr seht, bei Instagram oder Süßungspulver, keine Ahnung was, es gibt hier so viel Kram. Braucht ihr das alles? Oder ist es vielleicht auch einfach schön, eine minimalistisch eingerichtete Küche zu haben, minimalistisch eingerichteten Kleiderschrank zu haben. Und ihr wisst, egal was ich aus dem Schrank ziehe, es schmeckt mir. Egal was ich aus dem Schrank ziehe, ich sehe geil aus. Es gehört mir. Ich finde, das ist viel cooler. Genau. Ja, auch ein geiler Punkt. Es gehört mir. Und ich zahle nicht das Proteinpulver noch über 3 Wochen oder 3 Monate bei Klarna ab. Weil ich erst in 3 Monaten wieder Geld habe, weil ich die nächsten 3 Gehälter schon verplant habe. Für die 5 Taschen, die ich auch noch abbezahle. Es klingt krank, aber ich glaube mittlerweile, dass es bei vielen Leuten wirklich so aussieht, ne? Das ist so traurig.
Ja, glaube ich auch.
Also ganz schlimm. Hast du noch einen Punkt, den du noch ergänzen möchtest zum Abschluss?
Ne, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ja hier die quasi Vorfolge. Danach wird euch da eine Folge erwarten, wo wir nochmal einen Gast zum Thema haben. Und wir sind ja hier auch kein Finanzpodcast, aber wie wir schon gesagt haben, zur Gesundheit gehört hinzu, dass du dich sicher fühlst, dass du auch vielleicht freie Entscheidungen treffen kannst, dass du mal entscheiden kannst, welche Therapie möchte ich ausprobieren, kann ich mir dies und jenes leisten. Und deshalb fanden wir es einfach wichtig, euch das mal in die Hand zu geben.
darüber hinaus finde ich, ne, wenn ihr jetzt in irgendeine Thematik weiter einsteigen wollt, dürft ihr euch dann gerne einen Podcast suchen, der euch dazu noch weiterbildet. Und wie gesagt, falls wir hier jetzt irgendwie spezielle Fonds etc. erwähnt haben, es dient alles nur der Wissensvermittlung. Das war jetzt keine Empfehlung.
Keine Anlageempfehlung etc. pp. Nur Informationen, wie ihr irgendwas machen könntet. Wir haben euch nichts empfohlen. Wir verdienen hier auch nichts dran, was wir euch hier empfehlen. Und genau, hört da gerne dann die nächsten Folgen noch rein. Es gibt auch nochmal eine Folge wir haben auch nochmal eine Folge aufgenommen, die auch noch kommt, auch nochmal zum Thema Geld. Das wird jetzt quasi unser Geldmonat, unser Money Month. Also seid gespannt auf die nächsten Folgen und gebt uns gerne mal ein Feedback, wie ihr sowas findet. Auch mal so eine Reihe von, zu einem bestimmten Thema so eine Reihe zu machen. Gerne an kontakt@strongrabbits.de. Vergesst nicht, unseren Podcast zu bewerten. Gerne mit Text als Rezension auf Apple Podcast oder eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Wenn ihr sonst noch was habt, schreibt uns einfach gerne, wie gesagt. Und ansonsten wünschen wir euch bis dahin oder bis zum nächsten Mal eine wundervolle Zeit. Und bleibt gesund und unabhängig. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.